Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Eigentlich hatten es ja alle erwartet, dass es am 34. Bundesligaspieltag zu diesem dramatischen Saisonende kommen würde. Seit Wochen oder seit Monaten deutet die Tabelle darauf hin. FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg heißt es am Sonnabend am Millerntor. Und ja, für beide Teams geht es um alles, beziehungsweise erstmal um das Erreichen der Relegation. Wenn der FC St. Pauli nicht gewinnt, sind die Kiezkicker abgestiegen. Wenn der VfL Wolfsburg gewinnt, ist er sicher in der Relegation. Und alles hängt auch ein bisschen noch von Heidenheim ab. Aber darüber sprechen wir noch im Laufe dieser Millerntalk-Folge. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich heute einen Wolfsburg-Experten hier zu Gast habe bei uns in der Sendung. Ich weiß gar nicht, ob du aus Wolfsburg zugeschaltet bist, aber auf jeden Fall aus Niedersachsen, schätze ich mal. Michael Theuerkauf von der Braunschweiger Zeitung, VfL-Experte und Reporter und ja, nachher noch auf dem Weg zum Training.
Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung und hallo zusammen. Wolfsburger Umland würde ich es beschreiben. Also ja. Gut 10 Kilometer vor den Toren Wolfsburgs. Da sitze ich gerade und freue mich über die Dinge, die wir jetzt gleich besprechen werden.
Und am Wochenende kommst du auch nach Hamburg, selbstverständlich. Haben wir schon im Vorgespräch besprochen. Ist dann schon ein besonderes Spiel auch für Reporter, oder?
Ja, ganz bestimmt, weil er halt völlig offen ist. Und mit einem Auge schiebt man dann noch nach Heidenheim rüber. Und es wird in vielerlei Hinsichten, glaube ich, ein sehr besonderer Bundesligaspieltag. Ja.
Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie die Stimmung in Wolfsburg ist? Von außen oder aus Hamburg betrachtet war es vor 2-3 Monaten Totengräberstimmung und irgendwie die Mannschaft sei tot und auch bei der Antrittspressekonferenz von Dieter Hecking, die ich mir angeguckt habe, hat er ja schon ein düsteres Bild von der Mannschaft gezeichnet und jetzt eigentlich seit ein paar Wochen hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt, oder?
Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut umrissen. Nach diesem Hamburg-Spiel, brennenden Fahnen und Stadion angezündet, war wirklich Untergangsstimmung. Aber es hat sich in den letzten Wochen extrem viel ins Positive gedreht und vor allen Dingen, so seltsam es klingt, ist jetzt seit dem Spiel gegen Bayern eine gewisse Euphorie entfacht und das hat mit dieser Rückkehr von dem Zinnenwappen zu tun. Ich persönlich hätte auch nicht erwartet, dass das einen so emotionalen Einfluss hat, aber wenn man das gesehen hat, was da im Stadion auf einmal los war, ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt, 2009, als die Meisterschaft gewonnen wurde. Da gab es ähnliche Jubelbilder. Das hat schon hier in Wolfsburg jede Menge ausgelöst und nur Positives. Und ich glaube, dass diese Wucht, die da entstanden ist, auch noch einen Einfluss haben könnte auf den Ausgang dieser Bundesliga-Saison.
Ja, spannend. Ganz mit dem Wappen habe ich natürlich auch wahrgenommen. Ich habe das nie so richtig gewusst, dass die Leute so sehr an diesen Zinn hängen, offenbar. Aber das, ja, ist es aus deiner Sicht ein kluger Move zu diesem Zeitpunkt der Saison oder war das schon länger vorbereitet? Es hat ja schon zum Zusammenschweißen der Mannschaft, des Vereins und der Anhänger gesorgt, oder?
Ja, also natürlich der Verdacht liegt nahe, dass der Verein jetzt diesen Schritt macht, um den Fans so ein kleines Bonbon zu geben nach den enttäuschenden letzten Jahren. Aber dem ist nicht so. Die Diskussion gibt es seit 24 Jahren, also mit Einführung dieses, in meinen Augen auch hässlichen Logos nach oben offen, weil da muss das rum. Seitdem gibt es diese Diskussion, seitdem gibt es Petitionen, jede Menge Initiativen, die immer wieder die Forderung hatte, die Rückkehr zu den Zinnen durchzusetzen. entstanden ist die Idee rund um den 80. Geburtstag im September vergangenen Jahres. Danach gab es viele, viele Gespräche zwischen dem Fanvertreter, dem Capo und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Rudolph. Und dann ist diese Geschichte immer mehr zusammengesetzt worden und steht schon lange fest. Also diese Ausgangslage jetzt, die wir haben, hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt, ob das Zinnenwappen zurückkommt oder nicht. Es war ein notwendiger Schritt, der dann endlich auch von den VfL-Verantwortlichen so erkannt wurde.
Ja, ganz spannend. Bei St. Pauli haben sie das Wappen nicht geändert. Ich glaube, damit sind die Fans auch ganz glücklich. Trotzdem kann ich irgendwie berichten, ist die Stimmung beim Kiez-Club schon sehr gedrückt. Gestern war das einzige öffentliche Training dieser Woche und ja, auch der Kader war ziemlich ausgedünnt. Ausgedünnt ist eigentlich ja fast eine passende Beschreibung dafür, für das Magen-Darm-Virus, was hier seit vergangener Woche grassiert. Auch in Leipzig haben diverse Spieler gefehlt. Hauke Wahl, der eigentlich immer spielt, saß nur auf der Bank, konnte eigentlich gar nicht trainieren und musste am Ende doch noch spielen, weil Luis Oppi, den es auch getroffen hatte, mit Magenkrämpfen sich zwar erst durchgebissen hat, aber dann später doch auch raus musste. Und ja, das passt irgendwie gerade zu dieser Gesamtgemengelage. Es ist schon viel Unglück, was in dieser Saison auf einmal auf die Hamburger einprasselt. Viele Verletzungen, auch in der entscheidenden Saisonphase jetzt wieder Ausfälle. Kreuzbandriss Matthias Pereira-Larsch, einer der wichtigsten Offensiv-Pressing-Spieler. Kommt vieles zusammen momentan bei St. Pauli. Dazu kommt natürlich...
Schöne beschissene Situation, ne?
Ja, diese Wortspiele habe ich gestern auch zuhauf gehört.
Ich hoffe, die St. Pauli-Fans sehen es mir nach. Ich springe auf den Zug auf und den Titel heute mit der Headline, dass St. Pauli die Hose schon voll hat. Aber wir wissen ja, wie das Internet funktioniert. Ich bitte um Nachsicht.
Ja. Was glaubst du denn, wer die Spieler sind, auf die es jetzt ankommt beim VfL Wolfsburg? Wer wird auf jeden Fall in der Startelf stehen und wer wird auf jeden Fall auch vorweggehen müssen?
Also dieses zentrale Mittelfelddreieck, was sich da jetzt gebildet hat mit Willi Sousa als Abräumer, Eriksen und Wimmer auf den Achterpositionen, das wird sehr entscheidend sein, dass sie auflaufen können. Bei Wimmer ist ja ein Fragezeichen. Der ist aus dem Bayern-Spiel mit einer muskulären Verletzung rausgekommen. Mal wieder. Das ist ein großes Problem in Wolfsburg in dieser Saison. Da reichen vier Hände nicht mehr aus. So viele Muskelverletzungen gab es in dieser Saison. Wenn das gesprengt wird, wird es eng, weil auch Arnold fehlt. Dann hast du noch Swanwick, der kann die Rolle von Wimmer übernehmen, aber dann ist auch die Gefahr der Gelbsperre, falls man sich auf St. Pauli durchsetzt und Heidenheim halt keinen Kantersieg feiert und Wolfsburg geht in die Relegation, hast du immer die Gefahr, dass das Mittelfelddreieck da auch gesprengt wird, weil alle vier, Wimmer, Eriksen, Sousa und, wen habe ich vergessen, Swanberg, alle vier gelbe Karten, was es gerade dieser Position auch nicht einfacher macht. Ne? Es werden viele Zweikämpfe kommen und zurückziehen ist keine Option. Also, aber dieses Mittelfelddreieck wird ganz entscheidender Faktor sein. Und falls Amura mitfahren darf, das ist ja noch ein bisschen offen, wenngleich Hacking gesagt hat, es ist alles gegessen. Ob es denn wirklich so kommt, weiß ich nicht. Liegt bestimmt auch am Verhalten jetzt in der Trainingswoche. Kommt Amura rein, ist er sicherlich auch jemand, der ein Spiel immer entscheiden kann mit seinem Tempo und ja, diese Unbekümmertheit.
Ja, ganz spannend. Also ich kann für St. Pauli gar nicht sagen, wer im zentralen Mittelfeld jetzt auflaufen wird. Also ziemlich sicher ist, dass Jackson Irvine, der Kapitän, auf der Doppel-6 spielen wird. Der war gestern zwar auch nicht beim Training, aber aufgrund von Belastungssteuerung, das ist bei ihm eigentlich fast jede Woche der Fall, weil er ja vor rund einem Jahr am Fuß operiert wurde, das im Winter wieder ja nicht aufgebrochen ist, aber schon dann wieder für größere Probleme gesorgt hat. Auch beim Hinspiel, meine ich, in Wolfsburg war das erste Mal, dass er dann gefehlt hatte. Und seitdem, ja, hat er sich anfangs durchgequält. Zuletzt hieß es, er wird immer besser, aber er wird immer wieder gesteuert, wie sein Fuß sich weiter verhält. Und daneben, ja, Eric Smith wurde gestern separiert aufgrund der schon beschriebenen Virusthematik. Kann sein, dass sie ihn nicht so doll oder vielleicht auch gar nicht erwischt hat. Dahinter steht noch ein Fragezeichen. Und ja, im Grunde ist die gesamte Hintermannschaft bei St. Pauli so ein bisschen fraglich oder betroffen. Manche sind zurückgekehrt jetzt ins Training, Adam Gigalla zum Beispiel, andere setzen noch aus und ja, so ein Magen-Darm-Virus, je nachdem wie stark das ist, sorgt natürlich auch Tage danach noch für eine Schwächung, rein körperlich, weil man eben viel Flüssigkeit verliert. Deshalb, ja, ist das schon die größte, der Mannschaftsteil mit den größten Sorgenfalten, glaube ich, bei St. Pauli, die Abwehr und die Sechserposition.
Trotz ganz sicher, also jeder, der so ein Büro schon mal durchgestanden hat, weiß, dass das eigentlich innerhalb von einer Woche zwar wieder gut sein kann, aber fit ist man dann noch lange nicht.
Genau, da wird wahrscheinlich viel mit Vitaminpräparaten und allen möglichen gearbeitet, wie man das so kennt, damit die Spieler eben für dieses wichtige Spiel fit werden. Denn für St. Pauli zählt eigentlich nur ein Sieg, für Wolfsburg aber auch, oder? Man kann nicht auf Unentschieden pokern und das Heidenheim verliert, aus deiner Sicht?
Nee, ganz sicher nicht. Also das hatte Hecking auch schon gesagt, auf Unentschieden zu spielen bringt so oder so nichts. Das klappt einfach nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Wolfsburg da auch einen Sieg und unter Umständen auch einen verhältnismäßig deutlichen Sieg ansteuern wird. Weil, wie du es richtig sagst, du musst nach Heidenheim gucken und die haben gerade den Flow, den Wolfsburg so ein bisschen hat, St. Pauli gar nicht. Aber Mannschaft der Stunde da unten ist gerade Heidenheim und die haben tatsächlich gar nichts zu verlieren. Und das könnte, glaube ich, schon ein großer Faktor sein, dass St. Pauli diesen Druck, Heidenheim diesen Druck eigentlich gar nicht hat, weil die waren Ostern schon raus. Du kannst ja nur gewinnen am Ende. Also du kannst nur reingehen und gewinnen wollen. Das geht aber für alle drei Mannschaften.
Ja, Wolfsburg minus 26 Tordifferenz, Heidenheim minus 29, St. Pauli auch minus 29. Bei St. Pauli ist das Problem, dass sie deutlich weniger erzielte Tore haben als Heidenheim. Und das ist eben das, was nach der Tordifferenz dann über die Platzierung entscheidet. Und ich glaube, es sind 10 oder 11 Tore, die da bei den erzielten Toren dazwischen liegen. Die wird St. Pauli gewiss nicht aufholen. Und ja, bei Heidenheim muss man aus St. Pauli-Sicht, falls Heidenheim gewinnt, darauf hoffen, dass es eben nur ein Sieg mit einem Tor ist und St. Pauli dann mit mindestens 2 Toren Unterschied gegen Wolfsburg gewinnt, was aber auch nicht so einfach wird, weil, wenn man auf die bisherige Bundesliga-Saison guckt, hat St. Pauli genau einmal mit mehr als einem Tor gewonnen, nämlich beim HSV das 2:0 ganz am Anfang der Saison. Seitdem nur Siege mit einem Tor Vorsprung. Also es ist schon, auch für uns Reporter gar nicht so einfach, denn ne, man muss den Spielbericht schreiben, man muss beim Spiel seine Augen haben, aber gleichzeitig auch immer den Ticker aus Heidenheim mit im Blick haben, was sich da noch an Konstellationen und Veränderungen ergibt und auch, ja, die Spieler betrifft es ja genauso. Irgendwann muss das Risiko wahrscheinlich von einem der beiden Teams erhöht werden, dann wird es hinten luftiger, also da kann schon einiges passieren, denke ich, oder?
Ja, ganz sicher. Also ist es normalerweise so üblich, dass man ja während des Spiels schon mitschreibt und dann nur noch zum Spielende dann Nuancen ergänzt. Aber ich glaube, das können wir dieses Mal einfach weglassen, weil zu viel passieren kann und es einfach ja zu viele Dinge zu beachten gilt. Ein Kollege hatte das heute aufgegriffen. Es könnte ein genauso verrückter letzter Spieltag werden wie 99 mit Frankfurt damals, wo es dann auch hin und her ging und in der letzten Minute noch irgendwelche Entscheidungen gefallen sind. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du sprachst das an, die schlechte Offensivausbeute oder Torausbeute in St. Pauli ist ja ein Thema, was auch schon lange begleitet, meine ich. Ne? Also der Offensivfeuerwerk gibt es eigentlich selten, beziehungsweise kein Torfestival oder so. Und Wolfsburg hat sich in den letzten Wochen defensiv sehr stabilisiert. Vorher war es auch eher eine Schießbude. Jetzt die Mechanismen unter Hecking greifen jetzt besser. Es wird konsequenter verteidigt, auch viel klarer. Und das sieht man auch, wenn man gegen Bayern nur ein Gegentor kriegt, dann muss man defensiv schon sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und ich lege mich fest, es wird vielleicht einen Sieg für St. Pauli geben, aber kein 3-0, kein 2-0. Es wird ein sehr, sehr enges Ding.
Bin ganz spannend, was du sagst. Also ich habe auch sowohl das Hinspiel der Wolfsburger in München gesehen, 1-8 war es, glaube ich, ne? Ohne dann in alten Wunden zu bohren. Aber das Rückspiel jetzt mit mehr als 3 Expected Goals auf Wolfsburger Seite. Einige unglückliche Szenen dann da vorm Tor gehabt, auch Obik, der überragend gehalten hat. Ja, und dann verliert man eben nur 0-1 gegen FC Bayern. Und ist das aus deiner Sicht der größte Impact, den Dieter Hecking hatte, einfach diese Struktur, Stabilität und Disziplin zurück in die Mannschaft zu bringen?
Disziplin ist ein großer Faktor. Jeder, der Dieter Hecking kennt, weiß, wie viel Wert er darauf legt, ohne absprechen zu wollen, dass Daniel Bauer und Paolo Simonis, seine Vorgänger, da weniger Wert drauf gelegt haben. Aber offensichtlich findet der Trainer jetzt dann doch die effizienteren Mittel, diese Disziplin auch doch durchzusetzen. Ich habe den Eindruck auch, dass der Matchplan deutlich verschlankt wurde. Es ist viel einfacher angelegt, was denn dem einen oder anderen, gerade jungen Spieler, glaube ich, auch sehr, sehr zu Pass kommt, dass es nicht mehr so viel gefordert wird, sondern ich glaube, Matthias Swanberg hatte das uns gesagt am Samstag, dass viel mehr Wert auf die Basics gelegt werden. Und ja, wie sie schon heißen, Basics, ne, die sollten eigentlich immer da sein, waren sie aber in Wolfsburg in dieser Saison nicht immer. Das ist auf jeden Fall ein Punkt von Hecking oder ein Erfolg von Hecking, dass er diese Mannschaft wieder darauf getrimmt hat, worauf es am Ende ankommt, laufen, kämpfen und den Sieg ein bisschen mehr wollen als der Gegner.
Ja. Wie geht's denn weiter für Dieter Hecking?
Das ist völlig offen. Ich habe gehört, dass er seine Bereitschaft gezeigt oder geäußert haben soll, weiterzumachen. In welcher Position ist da völlig offen? Das kann der Trainer sein. Kann aber auch sein, dass er dann in die Geschäftsführung aufrückt. Der Posten ist ja auch vakant. Es gibt auch Ideen, die da so kursieren, dass er dann eine Art Vorstandssprecher werden könnte, weil er so ein bisschen in den letzten Wochen halt wie der Außenminister vom VfL Wolfsburg aufgetreten ist, das sehr gut macht, klar, aber auch manchmal ein bisschen frecher und das ist immer so ein Problem in Wolfsburg, dieses Understatement. Aber Hecking bricht das so ein bisschen auf und er ist natürlich auch ein Gesicht der Bundesliga. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man sagt, wenn du willst, dann mach hier, was du willst. Hauptsache, du bleibst hier in Wolfsburg. Ja,
ja, ganz spannend. Auch bei Alexander Blessin ist die Zukunft offen, würde ich mal sagen. Heute auch einen großen Artikel darüber geschrieben, wie da die Gesamtgemengelage ist. Vergangene Woche hat die Sportbild berichtet, dass er eben in Wolfsburg auch auf der Liste stehen soll. Da kann ich so viel sagen, dass das seit einem Jahr keinen Kontakt gab zwischen dem VfL Wolfsburg und Alexander Blessin. Damals wollten ja die Wolfsburger den St. Pauli-Trainer verpflichten. Der hat abgesagt und ist bei St. Pauli geblieben. Wie es in diesem Sommer weitergeht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber dafür, dass er noch eigentlich bis Sommer 2027 unter Vertrag steht, deutet doch mittlerweile mehr auf einen Abschied hin als auf einen Verbleib aus meiner Sicht. Viele Hintergrundgespräche geführt in den vergangenen Wochen. Daraus kann ich jetzt nicht alles verraten. Aber man kriegt dann doch so einen Eindruck aus der Gesamtgemengelage. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht nur am Klassenerhalt hängen, wie es mit Blessin weitergeht. Also das kann auch ligaunabhängig sein, dass da im Sommer eine Veränderung ansteht. Aber genau, auf jeden Fall liegt der Fokus bei Dieter Hecking, genauso wie bei Alexander Blessin, jetzt einzig und allein auf diesem Spiel am Sonnabend und dann hoffentlich auf noch 2 weiteren Spielen in der Relegation. Und in die tieferen Gespräche kann und wird man erst sowieso nach der Saison einsteigen.
Ja, also mein Kenntnisstand ist auch, dass es bisher keinen Kontakt gab zu Blessin, was die neue Saison angeht. Ganz sicher steht er mit auf der Liste, aber er wird, weil er halt in Hamburg auch sehr gute Arbeit leistet, auch bei vielen anderen Bundesligisten, wo in der Schattenliste da irgendwo mit auftauchen. Vielleicht frage ich einfach mal so, gab es tatsächlich Gedankenspiele, weil ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wo gab es tatsächlich Gedankenspiele, Blessin jetzt aufgrund der angeblichen Verhandlungen zu Wolfsburg schon rauszunehmen für das Spiel am Samstag?
Nein.
Bezüglich gab es auch mit Hauke Wahl irgendwelche wilden Gerüchte, dass er
rausgenommen wird? Ja, also die Hauke Wahl-Gerüchte, die haben wir natürlich auch gelesen. Das ließ sich aber auch relativ schnell in Luft auflösen. Also der denkt nicht ansatzweise daran, jetzt irgendwie nach Wolfsburg zu gehen. Stand jetzt. Ich weiß nicht, was passiert im Sommer. Das sollte aber nicht heißen, dass er dann im Sommer geht. Also das auch nur zur Klarstellung einmal. Also Hauke Wahl und Wolfsburg ist kein Thema. In Hamburg wird vermutet, dass es auch so ein bisschen aus dem VfL-Umfeld gestreut sein könnte, um da so ein bisschen Unruhe vielleicht reinzubringen. Kann bei Blessin und der Sportbildgeschichte in der vergangenen Woche auch so sein. Dass der jetzt vor dem Spiel am Wochenende schon rausgenommen würde oder freigestellt würde, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Auch Andreas Bordemann, der Sportchef, hat vor ein paar Wochen uns schon gesagt, auch bevor die Situation so prekär wurde, beziehungsweise noch prekärer wurde, dass man auf jeden Fall mit Alexander Blessin die Saison beenden wird. Und da muss man ja, wenn man St. Pauli eins nicht vorwerfen kann, dann ist es Konsequenz in solchen Entscheidungen. Das ziehen sie wirklich durch. Arbeiten da auch so ein bisschen gegen die, in Anführungszeichen, normalen Mechanismen, die in der Bundesliga gelten. Also nach 9 Spielen, die in der Hinrunde verloren wurden in Folge, stand auch der Trainer nicht zur Debatte, obwohl er von sich aus gesagt hätte, er wäre der Letzte, der sich da in den Weg stellen würde. Im Winter gab es interne Gespräche und Andreas Bornemann und auch der Präsident Uko Göttlich haben sofort gesagt, nein, wir vertrauen dir, du bist die beste Lösung. Und man kann auch St. Pauli verstehen, dass bei diesen begrenzten Möglichkeiten nun mal gar keine andere Spielweise richtig möglich ist. Der Kader ist auf diesen Defensivfußball ausgelegt, darauf möglichst kein Gegentor zu fangen und dann umzuschalten, vielleicht vorne mal ein Standardtor zu erzielen und so eben zu punkten. Und ein anderer Trainer hätte vielleicht eine andere Art, mit der Mannschaft zu sprechen, aber keine andere Art, Fußball zu spielen. Und wenn man eben den Eindruck hatte, dass Blessin die Kabine nicht verloren hat, was der Eindruck ist, dann kann ich auch die Entscheidung nachvollziehen, da weiterzugehen. Bei manchen Fans, ich höre mich natürlich auch so um, da ist die Meinung gespalten. Manche sagen, man muss doch jetzt irgendwas versuchen. Ich glaube nur, da spricht so ein bisschen diese zu sehr emotional gefärbte Fansicht darauf, dieses Verzweifelte gegen den Abstieg ankämpfen. Und ja, es ist einfach Fakt, dass der FC St. Pauli neben Heidenheim den mit Abstand schwächsten Kader dieser Liga hat. Man muss mal nur auf den Kaderwert gucken. Das sind, glaube ich, ungefähr 65 Millionen Euro Kaderwert. Bei Heidenheim ist es ähnlich. Und danach folgt erstmal lange gar nichts und dann geht's irgendwann los mit 100, 105, 110 Millionen Euro, was die nächsten Clubs haben, also auch die Aufsteiger HSV und Köln. Das sind halt ganz andere Sphären und wenn man ehrlich ist, steht St. Pauli genau dort, wo sie hingehören. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Abstieg vermieden werden konnte, wenn man eben frühzeitig in Sachen Transfers auch reagiert hätte, ein größeres Risiko eingegangen wäre. Weil fest steht auch, ein Abstieg in die zweite Liga wäre teurer als im Winter noch einen Stürmer zu verpflichten, der natürlich trotzdem nicht die Garantie geben kann, in der Liga zu bleiben. Stürmer wollen viele, Stürmer sind teuer. Das ist auf St. Pauli genauso wie in Wolfsburg.
Ja, ist richtig. Also die Debatte mit dem fehlenden Mittelstürmer gibt es hier in Wolfsburg auch. Das wurde auch versäumt am Anfang der Saison. Im Winter hat man den Kento Shiogai geholt, der aber keinerlei Bundesliga-Erfahrung hat und auch, glaube ich, nur ein Jahr in Holland gespielt hat.
Und auch ein bisschen Geld gekostet hat, hatte ich irgendwie gehört, ne? Also
in Wolfsburg ist wirklich ein bisschen 10 Millionen.
10 Millionen wär mit Abstand St. Paulis Rekordtransfer verdoppelt. Aber ja, das nur zu den Verhältnissen.
Ja, definitiv. Es ist manchmal verrückt es soll sich ändern auf jeden Fall, dieser Punkt mit diesen Transfersummen etc. Aber man sieht ja in Mainz, ein guter Stürmer muss nicht viel kosten mit Philipp Tietz. Der einen entscheidenden Anteil daran hat, dass Mainz sich da unten rausgeschossen hat. Der hätte wohl sowohl St. Pauli als auch dem VfL Wolfsburg sehr gut getan.
Ja, das sehe ich genauso. Mainz hat ja erst vor knapp 2 Wochen auf St. Pauli gewonnen. 1-0 Philipp Tietz, 2-0 Vorbereitung Philipp Tietz oder eingeleitet die Aktion, einfach den Ball, ich glaube so wie jeden anderen, gefühlt jeden anderen langen Ball, festgemacht, sich gedreht, in die Gasse gesteckt. Also das sind schon Qualitäten, die auch St. Pauli gut zu Gesicht gestanden hätten. Trotzdem darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass der auch ein bisschen Geld verdient mit seiner Bundesliga-Historie und das ist auch ein Thema bei St. Pauli. Da muss dann auch ein Auge auf die Gesamtgemengelage in Sachen Gehalt geworfen werden. Bei St. Pauli sagt man, das Ziel ist eigentlich übergeordnet Top 25 in Deutschland. Also das inkludiert auch das obere Drittel der zweiten Liga. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass da der Verein angezündet würde von den Verantwortlichen, wenn es denn tatsächlich jetzt am Wochenende in die zweite Liga gehen würde, wenngleich man natürlich in der Bundesliga bleiben möchte. In Wolfsburg, was hätte da so ein Abstieg für Folgen, kurzfristig, langfristig? Würde man, also ich schätze mal, dass weite Teile des Kaders dann ausgetauscht würden. Hast du da schon Hintergrundgedanken, was da anstehen würde?
Also erstmal, die Verträge aller Spieler gelten auch für die zweite Liga. Also es wäre jetzt nicht so, dass irgendwelche Klauseln greifen und auf einmal mit nur noch drei Spielern dastehen würde. Aber unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, wird auf jeden Fall im Sommer ein großer Umbruch im Kader stattfinden. Der Kader war nicht optimal zusammengestellt, um es freundlich auszudrücken. Da wird ganz viel Veränderung angestrebt. Das ganze Profil bei Neuverpflichtungen hat sich gedreht. Und vielleicht lässt sich dieser Umbruch in der zweiten Liga sogar besser gestalten als in der Bundesliga. Aber generell wird und muss sich ganz viel verändern in Wolfsburg. Nicht nur am Kader, sondern im gesamten Verein. Oder ist ja nicht wirklich ein Verein, es ist ein GmbH. Das kann man nicht immer mit einem normalen Fußballclub vergleichen. Da sind die Prozesse anders, Strukturen sind anders. Im Endeffekt ist es dann doch nur ein Tochterunternehmen von der Volkswagen AG. Was es nicht immer einfach macht. Ich glaube, da haben sich auch ein paar Verantwortliche in den letzten Jahren auch mal die Finger dran verbrannt, dass es nicht so einfach ist, Dinge umzustoßen in Wolfsburg, wie man das von anderen Standorten gewohnt ist. Aber hingegen oder anders als sich manch einer vielleicht wünscht, wird Volkswagen nicht raustreten aus dem VfL. Das Budget, so habe ich gehört, wird gesenkt auf 50, 60 Millionen, aber dann bist du immer noch im allerobersten Regal in der zweiten Liga. Wobei mir wichtig ist zu erwähnen, dass das Geld, aktuell sind 80 bis 90 Millionen, dass das Geld nicht nur für die erste Mannschaft verwendet wird. Das sind keine Gehälter oder Prämien. Da wird jeder Schuh vom Jugendspieler mitbezahlt. Da wird der Frauenfußball ist da mit drin, Fußballschule etc. Also das ist das Gesamtbudget mit allem, was beim VfL da mit dranhängt. Jeder Dienstwagen wird damit eingerechnet etc. Also manche schlachten das ja populistisch ein bisschen auf und dann siehst du da 90 Millionen mehr als die Bayern für die Trikotwerbung. Aber ganz so ist es dann doch nicht. Und wie sieht's St. Pauli aus? Wie würde der Abstieg sich dort bemerkbar machen?
Bei der Anzahl der Stadionbesucher vermute ich mal gar nicht, außer vielleicht was das Auswärtskontingent betrifft. Da ist St. Pauli ja schon in der zweiten Liga immer ausverkauft gewesen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Stimmung wieder etwas besser würde am Millerntor. Da hat man schon gemerkt, so ein bisschen nach der ersten Bundesliga-Saison, dass die Ansprüche so ein bisschen gestiegen sind bei dem einen oder anderen.
Ich war überrascht, es gab Pfiffe neulich. Das,
ja, genau.
Das haben wir so nicht bisher.
Kannte ich bisher auch so nicht. Also zumindest in der Form auch schon zur Halbzeit. Auch die Spieler und die Trainer gehen im Millerntor ja in der Ecke zwischen der Südtribüne und der Haupttribüne in die Katakomben und also direkt an den Ultras auch vorbei und auch an den Haupttribünen-Fans. Und von beiden Seiten gab es dann auch in Richtung von Alexander Blessin Pfiffe. Ja, das ist schon so ein bisschen untypisch für St. Pauli. Es gab auch so die einen oder anderen Scharmützel innerhalb des Vereins, kleinere Auseinandersetzungen auch zwischen Fans, Fangruppierung oder alteingesessenen jüngeren Fans, Ultras, Nicht-Ultras. Das ist alles schon so ein bisschen, ja, was auch Teil dieser Gesamtgemengelage St. Pauli in dieser Saison ist. Und ja, also in der zweiten Liga würden natürlich einige Spieler, also Nikola Vasil, der Torhüter, der Vertrag, der wäre ablösefrei im Sommer. Normalerweise hätte er noch bis Sommer 2027 Vertrag, beim Abstieg nicht. Eric Smeed möchte eigentlich schon seit ein, zwei Jahren den Verein verlassen, mal stark, mal weniger stark. Hatte im vergangenen Sommer von Leicester City ein Angebot vorliegen, kurz vor Transferende hat St. Pauli dann den Riegel vorgeschoben, weil sie keinen Ersatz mehr gefunden hätten und ihm dann im Herbst auch nochmal finanziell in Anführungszeichen entschädigt dafür, dass er bleiben musste. Da bin ich mir sicher, dass es in diesem Sommer nochmal zu Prozessen kommen wird. Ja, dann hast du den einen oder anderen Leihspieler, den Stürmer Andreas Hontonji, der definitiv auch nicht mit in die zweite Liga gehen wird. Man hat auch einige Langzeitverletzte, Peter Lausch habe ich angesprochen, der kam von einem Champions-League-Teilnehmer, der ist aber bis Jahresende jetzt verletzt am Knie. Der wird also auch nicht den Verein verlassen, gehe ich mal von aus. Dann gibt's andere jüngere Spieler, einen Außenverteidiger aus Polen, Arkadiusz Pirka, der eigentlich der stabilste Kiezkicker so die vergangenen Wochen war. Der wird sich auch seine Gedanken machen, ob er mit in die zweite Liga geht oder woanders auf Erstliganiveau sein Glück versucht. Von solchen Spielern gibt es mehrere. Ein Leihspieler, James Sands, auch einer dieser Langzeitverletzten. Der war auch nur leihweise bei St. Pauli. Sein großes Ziel war die WM in den USA. Ist ein US-Amerikaner. Weil er sich verletzt hat, ist der Traum geplatzt. Sonst hätte er gute Chancen gehabt, glaube ich. Es wird schon zu den ein oder anderen Veränderungen geben. Andere Spieler, Daniel Sinani, Karol Metz, laufen die Verträge aus. Also so oder so steht bei St. Pauli auch, weil auf gewissen Positionen die Spieler doch schon ein solides Alter für Fußballer erreicht haben, einen Umbruch an im Sommer und entweder in der zweiten Liga, worauf momentan leider ein bisschen mehr darauf hindeutet als in der ersten Liga, aber ja, trotzdem glaube ich nicht, dass dieser Verein in seinem Gesamtkonstrukt, der finanziell absolut gesund ist, da irgendwie nachhaltigen Schaden nehmen würde. Ich weiß nicht, wie sieht's so mit dem Fanrückhalt in Wolfsburg aus? Also mein Eindruck ist zumindest, was die aktive Fanszene betrifft, dass das ja doch mehr ist als ein Retortenverein. Also da sind schon viele, viele hartgesottene Ultras und ich finde auch die Auswärtsstimmung im Vergleich zu anderen Bundesligisten, die da gemacht wird, durchaus beachtlich. Ist natürlich so auf den Haupt- und Nebentribünen denn so ein bisschen von Lücken gezeichnetes Bild, oder?
Ja, natürlich, ausverkauft ist das Stadion eher selten, liegt natürlich dann auch an der Bevölkerungsstruktur, die man in Wolfsburg hat, ne. Es gibt keinen großen, es sind keine 500.000, die dann diese 30.000 voll machen sollen. Aber wie du es ganz richtig sagst, es gibt einen Kern, der nicht klein ist und diese mehreren tausend Fans sind schon. Das sind Hardcore-Fans einfach, die fahren hinterher und das ist, unterscheidet sich in keinster Weise von irgendwelchen anderen, ist ja immer so eine Debatte, Traditionsverein, also in meinen Augen ist der VfL ein Traditionsverein, Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga gewesen und weiß nicht, so könnte ich jetzt alles aufzählen, sprengt den Rahmen, es ist so eine kleine konstruierte Debatte, aber die Fanszene ist auch besonders, du hast dann, wie du ganz richtig sagst, wenn du aus der Nordkurve rausschwenkst, da gibt es dann halt schon eher das Publikum. Das sind nicht die Fans, das ist ein Publikum, aber die kommen auch jedes Spiel und stehen hinter diesem Verein. Es gibt, zu der Sorte gehörte ich auch lange, ich hatte auch viele Jahre eine Dauerkarte, die das Spiel sehen möchten. Wenn die Fußballbegeisterten, die möchten das Spiel sehen und nicht irgendwelche Fahnen vor den Augen rumschwenken haben. Davon hast du in Wolfsburg ziemlich viele dann. Aber das macht sich dann vielleicht in der Stimmung das ein oder andere Mal bemerkbar, aber nicht in der Faszination, in der Leidenschaft dem Verein gegenüber. Das ist absolut nicht so. Und wie gesagt, diese Rückkehr zu dem Zinnenwappen hat da Prozentpunkte freigesetzt, wenn man also durchgeht, da haben Familienväter, ich schätze so an die 50, die haben angefangen zu weinen auf der Tribüne. Also die Szene ist nicht oder nicht weniger leidenschaftlich als Schalke, Köln, wo auch immer.
Ja, es wird auf jeden Fall auch ein leidenschaftliches Spiel am Wochenende, so viel steht, glaube ich, fest. Auch ein sehr emotionales Spiel. Worauf machst du dich da gefasst?
Ja, erstmal, es werden, so habe ich gelesen, 3000 Wolfsburger da sein. Auch in der Stadt werden sich auch viele aufhalten, die kein Ticket haben, nur um dicht bei der Mannschaft zu sein. Es wird, glaube ich, generell eine ganz besondere Stimmung sein. Und ich hoffe, es bleibt ruhig im Stadion, so laut, wie es nur geht. Aber außerhalb des Stadions, nach dem Spiel, sollte man nicht vergessen, dass es am Ende doch nur Fußball ist und ich nenne es jetzt mal diese Kriegsrhetorik, ich glaube, Obi, ne, kann ich alles verstehen. wurde auch der mehr draus gemacht, als es ist. Aber vielleicht sollten sich die Fans vor Augen halten, dass es am Ende wirklich nur Fußball ist und so ein Bier auch mit dem Wolfsburger Fan und mit dem Pauli-Fan gemeinsam schmeckt nach dem Spiel. Es ist nur Fußball, aber auf dem Rasen darf es brennen, auf den Rängen auch. Und darauf stelle ich mich auch tatsächlich ein. Es wird ein sehr hitziges Spiel, wo es wahrscheinlich nicht nur eine gelbe Karte geben könnte.
Ja, also ich glaube, das ist fast so ein perfektes Schlusswort, dem ich mich eigentlich nur anschließen kann. Hoffen wir alle. Ich war auch beim Abschied des HSV damals im Volksparkstadion dabei. Da waren sehr unschöne Bilder, die schließe ich jetzt fast aus, also mit Pferden und Hunden und schwarzen Rauchbomben, was da alles rumgelaufen ist, das wird es nicht geben, da lege ich mich fest. Und wir hoffen einfach mal, ja, dass es zumindest für einen der beiden Vereine ein gutes Ende geben wird. Es kann ja auch sein, dass Heidenheim jubelt am Ende. Also es ist nichts ausgeschlossen. Es wird auf jeden Fall hochdramatisch. Dir erstmal vielen Dank heute, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein paar Einblicke zu teilen aus Wolfsburg. Und ja, für dich geht's gleich zum Training, ne?
Ich fahre rüber zum Training und danach dann noch das kleine Interview mit Chris Eriksen. Mal schauen, was der sagt. Der lässt sich aus nichts aus der Ruhe bringen bisher, aber ich kann mir vorstellen, dass sein Puls mittlerweile auch ein bisschen höher ist als sonst.
Ja, das klingt doch gut. Dann vielen Dank nochmal und ja, an unsere Hörer noch der Hinweis. Wir verabschieden uns damit vielleicht in die Sommerpause. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir danach, nach der Saison noch eine Folge nachschießen als Bonus. Ansonsten hören wir uns zur kommenden Saison mit Sicherheit wieder. Ja, das war die Saison im Millern Talk Podcast. Und ja, bleibt uns gewogen, unsere Texte erscheinen weiterhin täglich. Lest sie gerne. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.